du da?
Ich glaube, die paaren sich.
Wie ekelhaft.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ekelhaft, dieses ständige Sich-Paaren. Ich meine, was soll das überhaupt? Ist der Planet nicht schon voll genug? Sind wir nicht eh schon viel zu viele? Und überhaupt, dieses ständige Rein-Raus und dieses ganze Geschwitze und Gestöhne dabei. Und sind wir mal ehrlich, anstrengend ist es auch noch. Nein, das lehnen wir hier ab, deutlich ab in eine Stunde Vögeln. Verzeihung. Film. Und das dulden wir auch nicht in Kinofilmen wie dem neuen Ghostbusters Frozen Empire. Jetzt ab Donnerstag draußen spektrales Gebumse ohne uns. Die Frau Wollner ist ja ohnehin nicht da, das habt ihr mitbekommen, aber für diese Woche hat sie uns nicht nur ihre Meinung zu Priscilla und das Gespräch mit Regisseurin Sofia Coppola dargelassen, sondern sich auch mal höchst persönlich aus dem thailändischen Dschungel gemeldet. Ja, von einem einigermaßen berühmten und daher überraschenderweise völlig überlaufenen Hollywood-Filmset.
Einer der schönsten Strände der Welt. Und ich kann das auch nur tatsächlich so unterschreiben. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind die ganzen Touristen, die hier sind.
Nein, doch.
Guck an. Die Touristen nerven also. Verstehe. Außerdem freuen wir uns wie Bolle auf Harpe Kerkeling. Der ist seit Donnerstag als deutsche Stimme von Po im Kinofilm Kung Fu Panda 4 zu hören. Und Anna und ich haben ein sehr ausführliches, sehr wunderbares Gespräch mit dieser Ikone von einem Entertainer-Giganten führen können. Das kriegt ihr heute dann auch, hatte ich ja versprochen. Wenn ich dann noch Zeit und Lust habe, also vor allem natürlich Zeit, dann geige ich euch noch meine Meinung über eine Serie, die ich parallel die letzten Tage geguckt habe. Also es wäre eine ganze Menge zu tun und deshalb nix wie ab mit uns in eine Cineasten wohlbekannte New Yorker Feuerwache.
Wenn da was sonderbar ist in der Nachbarschaft, wen ruft man dann? Wenn da was merkwürdig ist und so gar nicht gut aussieht. Wen rufst du dann?
Die Geisterjäger.
Was bitte, was? Wie war das gerade?
Die Geisterjäger.
Die Geisterjäger.
Da steht er also in der Küche der legendären Ghostbusters-Zentrale mitten in Manhattan und rezitiert den ebenso berühmten Song von Ray Parker Jr., was natürlich in der Synchro auf Deutsch ein bisschen hölzerner klingt, als wenn man sich das im Original anschaut. Aber die Rede ist vom guten Paul Rudd, der wie schon vor 3 Jahren in Ghostbusters Legacy hier wieder als Gary Gruberson unterwegs ist. Der ist ja, um euch da mal kurz ins Boot bzw. ins Ecto One zu holen, mit Kelly Spengler zusammen, also der Tochter von Ex-Ober-Ghostbuster Egan Spengler. Sie hat die beiden Kinder, Sohn Trevor und Tochter Phoebe, also echte Spengler-Enkel. Im ersten Film dieser, nennen wir es jetzt mal Neuauflage von 2021, waren diese drei, also Mutter oder Tochter Spengler und Enkelkinder Spengler, also die drei, zusammen mit Gruberson, der ja auch noch Phoebes Lehrer war, das war so ein bisschen die Konstellation, da waren die eher zufällig in dieses Familienschlamassel-Unternehmen-Geisterjägerei reingeraten. Hier startet die Fortsetzung jetzt direkt in Manhattan, wo die Ghostbuster-Patchwork-Familie eben jetzt lebt, in der legendären Feuerwache, ausgerüstet mit dem legendären Ghostmobil Ecto One, das natürlich auch regelmäßig jetzt zum Einsatz kommt.
Phoebe Spengler, du bleibst sowas von in diesem Auto.
Ich habe einen Geist zu jagen.
Komm sofort wieder rein!
Ich verstehe nichts, der Teilchenbeschleuniger ist so laut!
Übernehme!
So wird also durch New York City geghostbustet, was das Zeug hält, bis die Geisterjägerfamilie es mit einem uralten Dämon zu tun bekommt, der tausende Jahre in einem Artefakt eingeschlossen war, plötzlich freikommt und droht, ganz New York unter einer tödlichen Eisschicht zu begraben. Klingt alles wie immer? Ja, eben. Das kommt hier alles ziemlich wie ein sehr angestaubter Kai aus der Kiste. Zum einen, weil die vier als Familie so überraschend etabliert im Ghostbusters-Universum wirken. So unangemessen abgezockt, also fast schon gelangweilt von dieser Geisterjägerei. Außer bei Nerd-Tochter Phoebe, also ist die einzige, die noch irgendwie so für das ganze Thema brennt. Aber den anderen dreien, fehlt tatsächlich genau das, dieses paranormal-nerdige, das du ja zwingend brauchst, wenn du eine Geisterjäger-Story erzählen willst. Also Geister funktionieren halt nur, wenn du denen gegenüber auch Jäger hast, die genauso Freaks sind wie die Geister selbst. Das ist dann so ein bisschen die Sache mit dem Spiegel. Also nimm den weg, dann ist es plötzlich nur noch ein langweiliges Fenster. Ich habe einige Zeit gebraucht, um irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln, für das, was ich da sehe. Es ist aber trotzdem auch bis zum Ende dann sehr ambivalent geblieben. Einerseits soll uns die ganze Nummer hier ja als irgendwas zwischen Remake, Fortsetzung und Neuauflage verkauft werden. Andererseits hatte ich aber die ganze Zeit das Gefühl, diese neuen vier Hauptdarsteller hätten sich in die Originalfilme von 1984 und 89 zurückverirrt, wie so eine ganz weirde Zeitreise. Offensichtlich konnte man sich beim Machen nicht zu dem Mut durchringen, der neuen Crew auch neue Gadgets und mal einen neuen Look zuzutrauen. Also aus damals und heute ist irgendwie kein neues Jetzt geworden, sondern doch eine arg heterogene Masse Film, die sich wie Öl und Wasser nie wirklich so richtig vermischt. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Und diesen Fall konnte Sherlock Westerholmes dann doch relativ schnell lösen, so schwierig war es nicht, weil da zu viele Leute von damals involviert waren und sind nach wie vor und offensichtlich gemeinsam auf die Evolutionsbremse des ganzen Franchises getreten haben. Produziert hat Frozen Empire ja auch jetzt wieder Jason Reitman, also der Sohn vom Original-Ghostbusters-Macher Ivan Reitman, der ja kurz nach der Veröffentlichung von Legacy 2022 verstorben war. Und da kann man jetzt einige, mit Verlaub, schwülstige Geschichten lesen, die Jason Reitman gerade erzählt. Also das letzte Gespräch mit seinem Vater vor dessen Tod habe davon gehandelt, wie er sich nun die Ghostbusters-Fortsetzung nach all den Jahren vorstellt. Also, ihr ahnt es, alles musste jetzt schön in Papas 80er-Jahre-Ghostbusters-Andenken realisiert werden. Und dazu sind, und das ist jetzt kein Spoiler, das seht ihr in jedem Trailer zum Film, auch dieses Mal wieder die Ur-Ghostbusters, also Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson mit dabei, also Venkman, Stans und Zedmore. Dazu die damalige Ghostbusters-Sekretärin Janine Melnitz, damals wie heute gespielt von Annie Potts, plus noch einige weitere Darstellende aus der 40 Jahre alten Historie. Und das in der Summe dann alles auch nochmal deutlich massiver als beim ersten Mal vor 3 Jahren. So, und schon steckt ihr dann filmemacherisch irgendwie fest in der Ambition, irgendwie was Neues kreieren zu wollen, aber gleichzeitig der moralischen Verpflichtung, das Ganze als Ivan Reitman Gedächtnis-Event inszenieren zu müssen. Und das ist dann dieses Öl-Wasser-Ding, von dem ich eben geredet habe, wodurch, um im Bild zu bleiben, eine wirkliche Emulsion von beidem halt eben nicht zustande kommt. Jetzt sagt ihr vielleicht, hallo, hast du mal gemerkt, dass es dieses Jahr der 40. Geburtstag der Ghostbusters ist? Ja, das habe ich. Vielen Dank für die Erinnerung. Aber dann, wenn das der Hintergrund gewesen wäre, zu sagen, zum 40. Jubiläum, 84 bis 2024, machen wir wirklich so ein Retro-Ding, dann nehmt doch bitte Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts und die anderen von damals und macht einen wirklichen Revival-Film draus. Dann muss die neue Crew halt wirklich in den Hintergrund rücken. Lasst die dann meinetwegen von diesem Dämon kaltstellen und der Clou ist dann, dass nur die alten Säcke von damals mit ihrem Wissen von damals die dann retten können, so. Dann wäre es meinetwegen der hochnostalgische Fanpleaser zum Jubiläum. Aber hier versuchen sie halt irgendwie beidem gerecht zu werden. Also einer neuen Story im Heute. Also Phoebe, die Tochter, wird zum Beispiel plötzlich kaltgestellt, weil sie erst 15 ist und dann vom Bürgermeister von New York mit einem Arbeitsverbot so ein bisschen altersgeschämt wird. Also halt nur in Richtung jung und nicht in Richtung alt. Also dann quasi jung-shamed, wenn man das so sagen möchte. Was sie natürlich heimlich umgeht, weil sie wahnsinnig 15 ist und total rebellisch und dann so ein Alleingang losbricht. Und dadurch ist das Ganze dann auch noch so Coming of Age eingefärbt, inklusive Mädchen können und dürfen natürlich alles, was Jungs auch können. Nur gleichzeitig sieht der ganze Film so aus, als würde das dann aber doch alles in den 80ern spielen. Also von der Kamera über die Actionsequenzen bis in die Dialoge und bis ins Character Shaping. Also es bleibt so, wie es ist, unterm Strich inkonsequent und zwar in beide Richtungen. Den ersten, ich nenne den jetzt mal so, der insgesamt auch schon der vierte gewesen ist, also ich rede von Legacy von 2021, fand ich in dieser ganzen Anmutung noch ganz gut. Auch weil die zwischenzeitlich getestete Mädelstruppe um Melissa McCarthy, das Ghostbusters hieß der glaube ich nur 2015, 2016 irgendwann, ja leider nicht so richtig gezündet hatte, fand ich diese erste Neuauflage von 21 so noch ganz gut. Jetzt nach dem zweiten Teil denke ich aber, ein dritter zum Beispiel davon in der Machart wäre schon einer zu viel. Zumindest, wenn Ihnen da kein dringend nötiger neuer Dreh einfällt. Was also ist Frozen Empire? Ja, ganz nett, so abgedroschen das klingt. Er ist natürlich ein Must-See für die große, von mir hochverehrte Ghostbusters-Community. Das ist natürlich einfach ein Riesending, auch in der ganzen Cosplay-Szene. Aber alle anderen, die da jetzt nicht dazugehören, ganz ehrlich, müssen da am Donnerstag in diesen neuen Ghostbusters-Film nicht reingehen. Es ist, wie es ist. Ein bisschen was Erfreuliches nach diesem Ghost-Bummer gefälligst, dann sehr gerne, nämlich Frau Wollner, selbst im Urlaub noch auf den Spuren des internationalen Filmbusiness.
Hallo lieber Tom, das was du im Hintergrund hörst, ist nicht das Kamener Kreuz, sondern ein bisschen das Longtail-Umschlagplatz von Thailand. Ich bin nämlich gerade an einem historischen Ort, an einem filmhistorischen Ort. Ich bin in der Maya Bay oder auch Maya Bucht, bekannt aus dem Film The Beach von Danny Boyle aus dem Jahr 2003, 2004. Den Teig jetzt nicht mehr recherchiert. Einer der schönsten Strände der Welt und ich kann das auch nur tatsächlich so unterschreiben. Das Einzige, was ein bisschen stört, sind die ganzen Touristen, die hier sind. Weil natürlich dieser Strand, das war der von den Dreharbeiten, ne? der Film mit Leonardo DiCaprio, ich hätte das auch vorher sagen können, der ist total überlaufen. Der ist so überlaufen, dass hier tatsächlich das Ökosystem umgekippt ist vor ein paar Jahren. Und deswegen haben die diesen Strand zugemacht. Und das ist total absurd. Man kann von der einen Seite eine Stunde durch den Dschungel laufen und dann steht man am Strand, darf aber nicht ins Wasser. Oder man fährt mit dem Boot von der anderen Seite und liegt dann an so einer Trennhaltelinie mit Bojen, ungefähr, ich würde mal sagen, 200-300 Meter vom Strand entfernt, vielleicht auch 400 Meter. Ich war schon immer schlecht in Schätzen und in Mathe. Und guckt quasi auf die Leute, die vom Strand aus die Boote beobachten. Das sieht alles schon sehr, sehr geil aus. Und ist ein bisschen wie im Zoo. Und weil es hier so voll ist, müssen wir jetzt auch schon wieder los. Ich sage Tschaußen, Banausen, liebe Grüße aus Thailand vom Maya Beach, Maya Bay. Auch Grüße von Leonardo DiCaprio, mit dem ich hier natürlich gerade eine Kokosnuss schlürfe. Und ich sage, bis bald.
Ja, das geht mir im Urlaub auch oft so. Es könnte alles so schön sein, wenn nur die vielen nervigen Touristen nicht wären. Könnte eine Szene aus einem Film oder aus einem Buch von ihm hier sein. Erkennt ihr den?
Mami? Hm? Mami, du? Hm? Das Meerschweinchen ist tot. Melanie und ich haben um das Meerschweinchen gewettet. Melanie hat gewettet, dass du unser erstes Meerschweinchen im Sommer vom Balkon geschubst hast, weil das Pippi in eine Blume gemacht hat.
Es gibt so viel mehr über Harpe Kerkeling zu erzählen, als vermutlich in 10 Stunden Film passen würde. Ich versuche trotzdem mal, euch so einen kleinen Überblick zu geben. Die Kindheit lassen wir weg, dafür gibt's Autobiografie und Film Der Junge muss an die frische Luft, kann man sich angucken. Aber alleine, was ich seit meiner Kindheit mitgenommen habe, also als Happe Kerkeling so in seinen 20ern gewesen ist, unzählige Formate, Fernsehshows, Filme, Live-Auftritte. Das gerade eben, was ihr gehört habt, zum Beispiel war Honeyline, eine ganz frühe und eine von ganz vielen Figuren von Harpe Kerkeling. Eine, die mich wirklich durch meine Kindheit begleitet hat. Das Live-Programm von damals konnte ich auswendig. Honeyline genauso wie Harpes Dänischkurs. Ich weiß nicht, ob den irgendwer von euch kennt, hört ihr gleich. Indem es primär einfach darum geht, wie man auf Dänisch sagt, dass man ganz doll krank geworden ist und wie man sich dann, wenn man nach dem krank geworden sein auch abgestorben ist, wie man danach dann wieder fit wird.
Und wir sagen dann, ich tink wurde abgenü, ab, tschäcke. Und es... Und es heißt dann, ich esse jede gute dänische Magenbutter und den Tis. Kleiner Witz, nicht? Weil ich darf nicht sagen, ich esse jede gute dänische Magenbutter und den Tis. Muss also sagen, ich esse jede gute dänische Magenbutter auf den Tis. Muss also sagen, Eltingbutter abgenü in Türke und darf auf keinen Fall sagen, Eltingbutter abgenü ob Türke. Haben Sie das verstanden?
Absolute, wirklich Kindheits-Goosebumps, wenn ihr sie sehen könntet. Dazu kommen legendäre Fernsehauftritte aus den Jahren danach, wie zum Beispiel als Königin Beatrix der Niederlande. In deren Verkleidung Harpe es damals 1991 wirklich fast bis ins Schloss Bellevue zum damaligen Bundespräsidenten geschafft hätte. Also er war schon mit der Limousine vorbei an allen Wachen, war er schon vorgefahren am Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, der da wirklich auf die echte Königin Beatrix gewartet hatte. Oder wie er mal noch plus zwei andere als rüpelige norwegische Rockerband Ripoli fast ein ganzes Studio beim Fernsehsender Viva zerlegt hätte. Und auch da die Moderatorin, ich glaube Milka war das damals, das wirklich ihn auch nicht erkannt hat. Also viele Stunts dieser Art, legendär natürlich auch Harpe zusammen mit seinem kongenialen musikalischen Partner Achim Hagemann als so modernes Klassik-Duo, das vor einem versteinert ernsten Möchtegern-Feuilleton-Publikum dieses Ding hier aufführt.
Der Wolf! Das Lamm auf der grünen Wiese. Das Lamm schreit Hurz. Kampf. Der Wolf, das Lamm Hurz.
Bis hin zu den Aktionen der vergangenen Jahre, die die meisten von euch dann vermutlich kennen werden. Also Harpe als Schlager-Diva Uschi Blum und natürlich auch als er hier Harpes Paraderolle in Sachen so sein, wie kein Mann heute mehr sein sollte.
Freunde, gleich vorneweg. Mein Name ist Rolf Clement. Ich bin stellvertretender Chefredakteur beim Krebsmuskel. Aber... Oh, ich habe wieder Schnappatmung, merci.
Horst Schlemmer, als der Harpe so viele No-Go-Schallmauern durchbrochen hat, wie vermutlich kaum ein anderer Künstler in den zurückliegenden Jahren. Also Comedian, Schauspieler, Entertainer. Ich habe ja mal gesagt, für mich basiert der deutsche Nachkriegshumor letztendlich auf drei Säulen. Also auf den drei Säulen Heinz Erhardt, Loriot und Otto Walkes. Da kommen wir humormäßig alle her, ob uns das nu passt und nicht. Ist halt so. Harpe ist da für mich die, sagen wir mal, vierte Säule, also quasi der Meisterschüler dieser drei, der von allen drei gelernt und daraus seine ganz eigene Kunstform entwickelt hat. Googelt und YouTubet euch da gerne mal so einen verregneten Sonntag lang durch die unfassbare Karriere von Harpe Kerkeling von den 80ern bis heute. Es ist wirklich irre, was ihr da alles findet. Zu hören ist er, wie gesagt, jetzt gerade im Kino. Wenn ihr dann Nachhilfe braucht in Sachen Kung Fu Panda 4, dann hört es gerne nach in der Folge von letzter Woche. Da haben wir den Film besprochen. Hier jetzt The Voice oder The German Voice of Po. Im Original spricht ihn ja Jack Black, wie ihr wisst. Aber hier jetzt The German Voice of Po bei uns zu Gast, aufgezeichnet kurz bevor die liebe Anna sich vom Acker gemacht hat.
Herzlich willkommen.
Freut mich sehr, hallo.
Habe seit einigen Jahren jetzt schon, lieferst du ja zwei ikonischen Animationsfilmfiguren deine Stimme. Und das auch noch für zwei Konkurrenzunternehmen.
Darf man nicht so laut sagen.
Ja, nicht verschweigen.
Ich muss immer überlegen, was darf ich wo sagen. Aber so? Lass uns offen reden. Ja? Komm.
Wie schaffst du eine Differenz zwischen beiden Figuren? Weil sie sind ja beide, sowohl Olaf als auch Po, beide erkennbar du, aber trotzdem unterschiedlich zueinander.
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, dass der DreamWorks und Disney haben ja grundsätzlich sehr unterschiedliche Ansätze, was für eine Philosophie sie in diesen Zeichentrickfilm transportieren wollen. Und beim Po ist es so, der geht durch sehr viele emotionale Stufen und Entwicklungen durch in einem Film. Das ist beim Schneemann anders. Der ist eigentlich tendenziell immer sehr wie ein Kleinkind und kommt dann auf einmal überraschend mit so einer erwachsenen, hellen Idee, die aber eher aus dem Zufall geboren ist. Das heißt, das muss man völlig anders spielen als den Panda. Beide Figuren haben ihren Reiz und ich liebe sie ehrlich gesagt beide gleich. Ich mach beides gleich gerne. Der Schneemann ist weniger Arbeit, weil er nicht die Hauptrolle ist. Der Po ist immer die Hauptrolle.
Ich muss da noch einmal drin rumpopeln und weit in meine eigene Kindheit zurückgehen. Weil ich, also rein phonetisch, was du stimmlich machst, habe ich immer das Gefühl, in Olaf steckt ein klein bisschen Honeyline drin.
Ja, das ist richtig. Jetzt bin ich erwischt worden.
Oder?
Oha, oha, oha. Ja, ist so. Ich würde die Honeyline-Stimme nicht mehr hinbekommen, tatsächlich, weil das ist ja nun schon ein Weilchen her und Rauchen und das ein oder andere Glas Bier haben dann auch dafür gesorgt, dass die Stimme im Keller gesackt ist. Aber es ist eine Anmutung von Honeyline, ich gebe es zu.
Aber jetzt liegen ja auch zwischen Kung Fu Panda 1 und Kung Fu Panda 4 mehrere Jahre.
16. Zwischen 1 und 4 liegen tatsächlich 16
Jahrzehnte,
lange Jahre.
Entschuldigung.
Ja.
Es liegen, wie, also ist es auf Knopfdruck wieder da oder musst du vorher in ein Po-Bootcamp gehen, um die Stimme wieder aus dir herauszuholen?
Ich bin tatsächlich vor so einem ersten Take sehr nervös und denk mir, wie habe ich mich verändert? Passt meine Stimme noch? Und dann dauert das so, ich sag mal so 20 Minuten und dann bin ich drin. Und dabei hilft der Po mir, weil der Po halt doch sehr konstant ist in dem, was er tut. Und DreamWorks hat halt tatsächlich inhaltlich, so sowohl inhaltlich als auch optisch, einen enormen Anspruch. Und ich habe mich mit allen vier Filmen wohlgefühlt, kann ich nicht anders sagen. Ich stehe dahinter.
Was ist es jetzt beim vierten, was bei dir dieses Wohlfühlgefühl hat aufkommen lassen?
Die machen doch tatsächlich, macht DreamWorks in jedem Film einen völlig neuen Aspekt auf, über den ich jetzt als fast 60-Jähriger so noch nicht nachgedacht habe. Nämlich, dass wenn man auf dem, so wie der Drachenkrieger, auf dem Höhepunkt seines Erfolges und seiner Anerkennung ist, vielleicht erkennen muss, dass man sich verändern muss, dass es Zeit ist, etwas völlig Neues anzugehen. Ich bin da eher bequem und faul und irgendwie hat dieser Film mich jetzt, also hat dazu geführt, dass ich mich aufgerafft habe, auch nochmal diesen Gedanken zuzulassen und zu sagen, ja, wo muss ich denn nochmal neu ran? Und da bin ich jetzt gerade dabei.
Darfst du da schon drüber sprechen?
Nein, aber ich spreche trotzdem drüber, auch wenn ich nicht darf. Es wird in diesem Jahr noch ein neues Buch geben zum 60. Und da, ich glaube, da gehe ich nochmal ganz neu ran. Also in dem Buch, nicht also an das Buch. Jetzt war missverständlich.
Ich hatte mich gerade, als du es gesagt hast, nämlich gefragt, ob es dich auch ein bisschen vielleicht an 2014 erinnert hat, an die Zeit, als du eigentlich aus dem Showgeschäft erstmal raus bist, ja auch einen Cut gemacht hast für dich, um dann auch nach einiger Zeit später erst wieder anzusetzen, machst dir aber auch seitdem nicht mehr so viel, wie es früher mal war.
Ja, ich konnte 2014 noch nicht ahnen, dass wir knapp 6 Jahre später in eine Pandemie reinrutschen, die eben unser aller Leben drastisch verändert und auch unser Blick auf das Leben, was bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich gehe stückweise doch nochmal zurück hier und da. Also um das nochmal zu erklären. Und das habe ich auch nicht bereut.
Du sagst gerade, im vierten Film ist es nochmal wieder gelungen, auch ein anderes Themenfass aufzumachen. Ich habe den Film so gesehen, dass es mehr als in den ersten dreien um Zen geht, darum auf seine innere Stimme zu hören, seinen Weg zu finden, auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und habe mich gefragt, wie machst du das in deinem Leben, wenn gerade kein Jakobsweg in Köln um die Ecke ist?
Ja, also ich versuche so meinem inneren Kompass zu folgen, der so eine Mischung aus christlicher, buddhistischer und eigener Lehre ist. Und dem versuche ich treu zu bleiben und rangiere mich da so nach Bauchgefühl durch. Bisher hat das ganz gut geklappt. Aber auch immer mit Zweifeln und Hadern und so einfach ist das alles nicht. Aber bisher hat es ganz gut geklappt.
Aber ist es auch das oder etwas, was du dann von Poe mitgenommen hast?
Ja, ich meine, das ist immer, das klingt so doof, wenn man sagt, man nimmt aus so einem Zeichentrickfilm was mit. Aber Wahnsinn, ich habe aus diesen vier Filmen unglaublich viel für mein Leben mitgenommen. Also auch diese Unvoreingenommenheit, mit der Poe anderen Wesen gegenübertritt, dieses Gutmütige, dieses Offenherzige, obwohl man eins auf die Nuss bekommen hat. Ich meine, das fällt uns allen schwer, aber es hat nun mal keinen Sinn, mit Groll durchs Leben zu gehen. Und insofern sollten wir versuchen, den Groll abzulegen. Und da ist Poe tatsächlich der Meister.
Wie und wo zeigt er sich denn heute in deinem Leben, speziell im Umgang mit Medien? Es ist, wie wir alle wissen, massiv mehr geworden. Social Media nimmt einen viel größeren Stellenwert ein, als, wenn wir mal bei 2014 bleiben, noch vor 10 Jahren. Das hat sich ja massiv verändert. Aber du scheinst zumindest, so wie wir dich wahrnehmen, da eine sehr gute Balance gefunden zu haben.
Das ist schön, wenn das so aussieht, als hätte ich da eine Balance gefunden. Aber ich bin auch so ein bisschen, und da frage ich mich manchmal, ob das wirklich gut ist, auch ein Verweigerer. Ich bin nicht bei, oder nicht mehr bei Facebook, ich mache kein TikTok. All dem habe ich eine Absage erteilt und will da nicht konkurrieren mit Schminktipps und irgendwie, wer hat den schönsten nackten Arsch? Irgendwie sehe ich mich auf diesen Plattformen nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass ich mich da zurückhalte. Aber für mich habe ich entschieden, ich mache das so. Und ja, ich kann ja trotzdem meinen Job noch machen, auch ohne diese Social-Media-Geschichten. Ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das alles richtig ist, was ich tue. Es fühlt sich richtig an, aber man muss es ja auch mal hinterfragen. Vielleicht sollte ich doch an dieser Naked Bottom Competition teilnehmen. Vielleicht sollte ich.
Als Po, als Olaf oder als
Habe womit Kerkeling? Wir beim Stichwort sind. Po, genau. Nein, ja.
Vielleicht als Po-Laf Kerkeling.
Doch eine neue was ist denn Figur? Das für ein Wortspiel? Aber ich finde es eigentlich sogar gelungen, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Po-Laf ist gelungen.
Die Frage bei mir dahinter war, ob das auch eventuell was damit zu tun hat, sich selbst nichts mehr beweisen zu müssen.
Das hatte ich aber noch nie. Ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss das machen, weil ich irgendjemandem was beweisen will. Ich habe mir diesen in Anführungszeichen Luxus gegönnt, Dinge nur zu machen, die ich machen will oder kann, schon zu einer Zeit, wo ich es mir gar nicht hätte erlauben können. Und im Rückblick, ich war nicht verantwortlich für eine Familie, deswegen konnte ich das tun. Ich musste irgendwie das Eigenheim und den Wagen und die zwei Kinder nicht abbezahlen. Obwohl Kinder muss man ja nicht abbezahlen, aber aufkommen muss man für die Kinder. Ihr versteht doch, was ich meine. Und dementsprechend war ich da vielleicht etwas freier als andere.
Aber wie groß war trotz dieser Freiheit die Angst vorm Scheitern?
Immer da, habe ich immer noch. Die Angst vorm Scheitern ist ja auch ein großer Antrieb. Und ich erlebe das oft, da will ich mich jetzt gar nicht mit einbeziehen, aber wenn ich das Glück habe, so ganz Großen zu begegnen in der Kunst, denke ich, wow, das sind die größten Zweifler und Angsthasen. Und dann fühle ich mich immer in dieser Hasenfüßigkeit, die ich manchmal auch habe, bestätigt.
Wenn du sagst, die ganz Großen der Kunst, vor wem erstarrst du zur Ehrfurcht? Wenn du
ganz viele. Oh Gott, da gibt es so viele Namen. Das sind sicher 100, die ich jetzt runterrattern könnte, wo ich sagen würde, wow, die haben so Tolles geschaffen. Ganz viele.
Ist das ein Luxus heute, den du dir gönnst, vielleicht expliziter auszuwählen, was du noch machst? Du hast ja eben schon gesagt, du bist durchaus auch ein Verweigerer, der gerne mal Nein sagt. Aber fällt es heute leichter vielleicht als noch vor 20, 30 Jahren?
Fällt das leichter? Nein, das wird immer schwieriger. Ich bin ja auch in ein Fahrwasser gelangt, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich da reinkomme. Ich mache ja sehr kommerzielle Dinge. Das hatte ich gar nicht vor. Ich habe nie kommerzielle Dinge gemacht. Ich habe immer versucht, Dinge zu machen, die völlig gegen den Strich gebürstet waren. Und die waren auf einmal kommerziell erfolgreich. Da hätte ich nie mit gerechnet. Und insofern ist das alles ungewollt kommerziell geworden. Und so ein, ich sag mal, so ein Ruhm, wie ich ihn dann erleben durfte, hatte ich jetzt so in der Form auch gar nicht angepeilt. Und insofern ist das so ein Drahtseilakt. Ich überlege jedes Mal immer wieder neu, ist das richtig, ist das gut, ist das zu kommerziell? Und ja, ich hadere da mit mir. Das kann auch gerne so bleiben, das gehört dazu.
Kannst du den Ruhm trotz allem genießen?
Ja, schon. Das ist ja was, ich meine, das ist ja was sehr Außergewöhnliches, wofür ich auch zutiefst dankbar bin. Aber genießen, genießt man das? Ja, doch, ich genieße das, ja.
Du hast in deiner Karriere nicht nur, empfinde ich so, deine eigene Biografie geschrieben, sondern auch die Biografien ganz vieler Figuren, die du geschaffen hast, die du verkörpert hast, ikonisch der Auftritt als Königin Beatrix. Honeyline hatten wir eben schon, hat mich durch meine Kindheit gebracht. Dann Uschi Blum, Horst Schlemmer natürlich. Ich habe mich gefragt, wo leben die alle? Wo haben die Platz bei dir? Sind die auf dem Dachboden? Sind die in der Seele immer dabei? Wohnen die in einem Hotelzimmer in deinem Kopf? Legst du die auch mal ganz beiseite?
Naja, das sind alles gewissermaßen, wenn man so will, Teile meiner Persönlichkeit, die ich mit der Lupe für einen Moment vergrößere. Ich bin so ein bisschen manchmal wie Horst Schlemmer. Geh über alles hinweg, ist mir doch egal. Und heute lassen wir fünf gerade sein. Das ist auch in mir. Und da wird das dann eben wie mit dem Brennglas wird es vergrößert. Und dann wird halt nur das gelebt. Manchmal bin ich dievenhaft wie Uschi Blum. Nein, will ich nicht. Passt mir nicht, möchte ich nicht, mag die Tischdecke nicht, keine Ahnung. Das habe ich auch. Also wird das irgendwie mit dem Brennglas vergrößert und daraus entsteht eine Figur, dass diese Figuren alle so beliebt werden durften oder zumindest die meisten. Auch das ist ein Geschenk. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Schlemmer so populär wird oder Uschi Blum. Da als Transe darf man ja auch, ich sage, ich dachte, interessiert. Ja, die Leute mochten das. Wie erstaunlich. Wie offen auch. Was für eine offene Gesellschaft, die das so angenommen hat. Schön.
Hast du von all denen eine Figur, die dir am nächsten oder am liebsten ist?
Der Horst ist meine Lieblingsfigur. Vielleicht auch, weil er am weitesten von mir weg ist. Aber den mag ich schon sehr gerne. Der ist sehr anstrengend zu spielen. Also rein körperlich diese Perücke, dieser Schnäuzer und dann diese Zähne, das ist unangenehm mitunter, wenn man da so 8 Stunden in dem Kostüm steckt, wenn man beispielsweise einen Film dreht. Deswegen mache ich das immer ja sehr, sehr rationiert.
Ist es deshalb der vielleicht größte Spaß, eben weil du so in dem verschwinden kannst und du dann eigentlich weg bist, wahrnehmbar weg bist?
Ja, das ist für mich auch wie, es ist ein bisschen eine Erholung von meiner Person und wenn ich dann wieder ich selbst sein kann, denke ich mir auch, ich bin doch eigentlich ganz okay. Also es ist natürlich immer jede Form von Schauspiel und Darstellung ist auch immer ein bisschen Therapie, das ist schon auch sehr eigennützig.
Wobei ich gelesen habe, da kannst du mich gern berichtigen, wenn das Quatsch war, dass der Horst so ein bisschen, ich will nicht sagen aussortiert ist von dir, weil du gesagt hast, eigentlich kann man den heute nicht mehr so unter die Leute lassen, oder ist das Quatsch gewesen?
Ja, ich bin ja manchmal auch wankelmütig und das eine ist zwar richtig, ja, das ist so, so ganz könnte man den nicht mehr bringen, aber andererseits reizt mich die Frage, wie könnte man ihn denn noch bringen und insofern denke ich, werde ich das schon nochmal versuchen. Ich habe auch dann keine Angst davor zu scheitern, wenn die Leute das dann nicht wollen, dann ist das eben so.
Ich habe das heute gemerkt, ich habe verschiedenen Leuten erzählt, dass ich dich heute interviewe, dass wir dich heute interviewen und das hat jeder sofort, es war Harpe Kerkeling, der Name fiel und es kam sofort eine Reaktion. Die Reaktion der Leute, wenn die dich treffen, gibt es da so eine Reaktion, die alle haben oder ist es so, womit assoziieren dich die Leute aktuell?
Also es gibt nicht eine Reaktion, die alle haben, sondern ich habe manchmal so das Gefühl, und das ist einerseits befremdlich und andererseits sehr schön, dass ich sehr tief in das Leben der Menschen reingerutscht bin. Und dass sie so einen Moment mit mir haben, der irgendwas Verbindendes ist, wo sie selbst einen Durchhänger hatten und dann habe ich irgendwas gemacht oder sie haben irgendwas gelesen. Und das ist einerseits sehr befremdlich, so eng in einem, also so nah an einem fremden Leben dran zu sein. Andererseits kann man sich ja als Künstler nicht mehr wünschen als das. Deswegen ist es schön und befremdlich.
Ja, weil du für mich halt auch der Künstler bist, der sich so bei mir und auch bei vielen, die ich kenne, mit Sachen so eingebrannt hat. Das muss jetzt gar nicht mal nur das tausendfach zitierte Hurz sein. Das kann auch einfach sein, dass ich Sätze wie Eating Buddha Abgeni Obtage nie wieder vergessen werde.
Eating Buddha Abgeni, jetzt hätte ich nicht mal mehr gewusst.
Was übrigens falsch ist.
Obtage, ist es falsch?
Ja, das heißt, ich esse jede gute dänische Markenbutter und den Tiss. Das muss ja heißen, Eating Buddha Abgeni Intage.
Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Oh Gott.
Aber das sind also die Frage, wie entstehen so Momente? Ich weiß, da kommt dann oft, dass man natürlich auch als Künstler abhängig ist von tollen Co-Autoren, die man so im Leben gehabt hat. Aber kannst du dir das irgendwie erklären, dass es so Sachen sind, die sich so eingebrannt haben?
Im Nachhinein zu sagen, ich weiß, warum es sich eingebrannt hat, ist auch so ein bisschen vermessen. Aber wenn ich etwas gestalte, ist es eigentlich immer sehr opernhaft. Das ist immer sehr musikalisch und ich versuche so eine, selbst bei einem kurzen Sketch, eine Dramaturgie zu bauen, die ähnlich einer Oper ist, mit Höhen und Tiefen und mit einer eingängigen Melodie, die man sich leicht merken kann, die aber trotzdem irgendwie überraschend und neu ist. Und da, vielleicht ist es das. Ich gucke auch, wenn ich beispielsweise ein Buch schreibe, so wie jetzt, gucke ich tatsächlich auch, sieht die Seite schön aus? Das ist mir wichtig. Wenn es um etwas Unharmonisches geht, muss die Seite nicht schön aussehen. Aber wenn ich etwas Harmonisches beschreibe, dann will ich auch, dass der Leser auf die Seite guckt und sagt, das ist auch schön. Ich habe auch diese Assoziation. Also ich versuche immer auf allen möglichen Ebenen zu arbeiten. Das gelingt manchmal sehr und manchmal gar nicht.
Geht das, würdest du sagen, tatsächlich zurück bis auf die singende Mama, den musikalischen Haushalt, wo viel Musik gehört worden ist?
Ich bin mit Musik groß geworden. Meine Mutter war sehr musikalisch, mein Vater auch. Ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Es wurden viele Instrumente gespielt, meine Mutter, mein Vater nicht. Aber alle Tanten und Onkels waren sehr musikalisch. Das hat sicher damit zu tun, ja.
Ich wollte gerade nochmal nachfragen mit dem, die Seite muss schön sein. Das heißt, du sitzt dann mit im Lektorat und gehst den Zeilenumbruch durch?
Nein, ich gehe den Zeilenumbruch durch.
Weil das
durch.
Ist ja im Notfall, verrutscht da was? Oder?
Ich kann das schwer beschreiben, was das ist. Es ist wirklich ein optischer Eindruck. Ich muss, es ist vielleicht auch manisch, keine Ahnung, es mag sein, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, es muss im Seitenumbruch, muss es schön sein. Also meine wunderbare Lektorin, die Bettina, weiß das schon. Die ist auch nicht genervt davon, die versteht das übrigens auch, dass ich so irre bin. Bin ich sehr dankbar für.
Bin da sehr bei dir, weil bei mir muss Interviewvorbereitung immer auf zwei Seiten passen.
Liebe ich, dann wird es ein gutes Interview. Wenn ich das sehe, jetzt weiß ich, warum wir hier miteinander so viel Freude haben.
Dann, aber also jetzt
die ist im Kopf genau so schön.
Aber die sieht genau schön aus, ja. Das natürlich.
Du hast aber auch im Gegensatz zu mir ein sehr funktionierendes Gehirn.
Na, wenigstens eine von uns.
So, kannst du das für dich zurückerklären bis in die Kindheit? Natürlich könntest du jetzt sagen, ja, guck doch einfach alle den Film von Caroline Link oder lest doch das Buch. Aber wann das für dich begann, diese Lust, diese Leidenschaft dafür, in andere Rollen zu schlüpfen?
Schon als Kind. Und das wurde nie gebremst. Es gab nie den Moment, dass irgendjemand in der Familie gesagt hätte, das macht man nicht. Meine Großeltern haben das alle vier laufen lassen. Die hatten ihren Spaß daran. Vielleicht auch, weil sie selber das so alle nicht konnten und deswegen das genossen haben, dass da so einer in der Familie ist, der überhaupt kein Blatt vom Mund nimmt.
Dann ziehe ich das dann sogar ein bisschen, das Wann ziehe ich ein bisschen zurück, sondern frage stattdessen nach dem Grund, weil ich hatte das ganz ähnlich. Ich war in meiner Kindheit quasi auch auf allen Feiern der Familienunterhalter. Honeyline war schon so ein Stichwort, hat immer für großes Gelächter gesorgt. Aber weißt du noch, was der Grund war?
Nein, es ist tatsächlich irgendetwas Angeborenes, was unter Umständen auch genetisch begründet ist und dann durch irgendeinen äußerlichen Trigger, an den ich mich jetzt so nicht mehr erinnere, nochmal zusätzlich gefördert wurde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich fand Sprache immer toll. Ich habe immer nur gerüchteweise gehört von meinen Eltern, von meinen Großeltern, du hast sehr früh gesprochen. Mhm. Du hast sehr früh angefangen zu verstehen und mitzureden. Ich höre gerne Menschen sprechen. Ich spreche manchmal auch selber gerne. Vielleicht ist es das, Liebe zur Sprache oder Kommunikation.
Mir sagte man nach, ich hätte als Baby deshalb gesprochen, bevor ich laufen konnte, damit ich allen Leuten sagen konnte, wo sie mich hintragen sollen. Das ist die Geschichte bei
ja,
mir.
Das trifft bei mir in etwa auch zu, ja. Sehr schön auf den Punkt gebracht.
Ich habe das gefragt eben, weil bei mir es tatsächlich dieses Aufmerksamkeitsding war. Ich hatte zwei sehr viel beschäftigte Eltern, selbstständig mit einem mittelständischen Unternehmen. Da war nicht viel Zeit und als Kinder, meine Schwester und ich, wir liefen so nebenbei. Und wenn ich irgendwie mal Applaus oder Anerkennung wollte, hat sich bei mir sehr früh gezeigt, dann konnte ich das durch dieses Spielen von Rollen herstellen. Deswegen die Frage, ob du da
was... Ich denke nochmal neu drüber nach. Es kann tatsächlich auch daran liegen, ich kam ja nicht hoch im Laufstall. Also musste ich reden. Das wird der Grund gewesen sein. Da habt ihr mir jetzt geholfen. Danke.
Ja, Therapiestunde, eine Stunde Film.
Ja.
Du hast eben schon angedeutet, du schreibst gerade wieder. Was gibt dir das Schreiben? Also wirklich das Bücherschreiben, das Aufschreiben von Geschichten, die dann nicht auf der Bühne oder im Fernsehen oder im Kino landen. Oder, also vielleicht dann irgendwann später, wenn jemand sagt.
Also das Schreiben ist mir bei aller Darstellungslust das Wichtigste. Das war es auch immer schon. War immer das Schreiben für mich das Wichtigste. Was gibt mir das? Ich verstehe die Welt besser, ich verstehe mich besser, indem ich es einmal ausformuliere. Ich habe mehr Überblick, wenn ich es aufschreibe. Ich bin gezwungen, präzise zu sein, emotionale Zustände präzise zu beschreiben, ist auch irgendwie, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, erholsam, befreiend. Ja, man insgesamt kommt man zu mehr Verständnis für sich und die Welt, so würde ich es wohl zusammenfassen. Und das ist das Besondere daran. Ich wundere mich auch manchmal, es gibt so einen Schreibprozess, wo man sich in so eine Art Trance, manchmal ist es auch eine Rage, schreibt und sich wundert über das, was dann da steht. Und dann lasse ich das zwei Tage liegen und dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, so blöd das jetzt klingt, ob ich das geschrieben habe oder ob es nicht durch mich geschrieben hat. Das ist jetzt übertrieben, aber so in etwa.
Aber der Schreibprozess, also bist du jemand, der überall schreibt? Also könntest du jetzt irgendwie runtergehen, nicht ins
immer.
Café setzen?
Ich kann überall schreiben.
Weil ich habe mal mit Nicholas Sparks gesprochen, der schreibt so ganz furchtbare Schnulzen, die auch ständig verfilmt werden.
Ja.
Und der hat irgendwie erzählt, und das fand ich ein absurdes Bild, der sitzt in der Garage zu Hause, der wohnt irgendwo, wo es schön ist, in Neuengland, irgendwo an der Ostküste, sitzt da und im Hintergrund läuft die ganze Zeit irgendwie Dexter oder True-Crime-Serie. Und dabei schreibt er die kitschigsten Schmonzetten.
Ja.
Und dieses Bild war für mich so schief, dass ich es großartig fand.
Ja, kann ich mich tatsächlich mit identifizieren. Ich kann auch bei sehr lauter Musik schreiben, manchmal sogar sehr gut. Ich kann überall schreiben. Ich schreibe manchmal sogar ohne zu schreiben. Mir passiert das manchmal, wenn ein Flug Verspätung hat und ich sitze am Flughafen 3-4 Stunden und komme nicht weg, dann denke ich, okay, dann fang mal das nächste Kapitel an. Und ich habe dann keinen Stift, keinen Zettel dabei und irgendwie auf dem Handy ist mir alles zu klein, dann schreibe ich in Gedanken und merke es mir auch. Und komm dann zurück nach Hause und sage, wie war es nochmal so bei der Aufbau? So sah die Seite aus, ich habe ein gutes fotografisches Gedächtnis. Und dann schreibe ich das zu Hause auf und denke, ja, es war gut, was dir da am Flughafen eingefallen ist. Oft sind die Sachen, die ich gar nicht schreibe, sondern mir denke, dass ich sie schreiben werde, die besseren Sachen. Das wollte ich alles nicht erzählen und meine Managerin geht nicht dazwischen.
Womit würdest du denn gerne mal scheitern?
Womit ich gerne mal scheitern würde? Ich bin mit so vielen Dingen im Leben schon gescheitert.
Wirkt so.
Gerne scheitern. Oh Gott, will man wirklich? Das ist ja das Problem, das will man ja nicht. Man will ja nicht gerne scheitern. Aber manchmal im Rückblick denkt man sich gut, dass ich da gescheitert bin. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber
da
ich bin oft im Leben gescheitert. So ist es nicht. Ich habe Sendungen moderiert, da hätte ich die Finger lassen sollen. Aber scheitern gehört dazu. Aber man ist erst im Rückblick froh, gescheitert zu sein, während des Scheiterns glücklich zu sein. Ich glaube, so ist der Mensch nicht gemacht. Der Mensch strebt in jeder Situation nach dem Lichte.
Für das andere fehlt uns allen noch eine kleine Spur Buddhismus, um selbst das Scheitern beim Scheitern genießen zu können.
Ich bin mir nicht sicher, ob der Dalai Lama das so hinkriegt. Ich wünsche es ihm.
Schöner Scheitern mit Habe Kerkeling.
Absolut. Heißt die Sendung jetzt so? Nein. Moment.
Weiter heißt sie. Wo ihr Habe Kerkeling beim absoluten Nicht-Scheitern begutachten könnt, ist jetzt im Kino in Kung Fu Panda 4. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch.
Das war extrem interessant mit euch. Darf ich das sagen? Hat man ja auch nicht oft, dass man so aus so einem Interview rausgeht und sagt, ich könnte noch stundenlang jetzt mit euch weiterreden, würde es auch gerne tun, aber da sitzt schon das nächste Team.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ihren ersten Erfolg als Regisseurin hatte sie mit The Virgin Suicides. Ihren Durchbruch hatte sie mit Lost in Translation. Außerdem hat sie Filme gemacht wie Marie Antoinette, Somewhere oder The Bling Ring. Sofia Coppola, Tochter von Francis Ford Coppola, gehört heute, na klar, zu den wichtigsten weiblichen Regiestimmen Amerikas. Mit ihrem neuesten Film hat sie sich der Ehefrau von Elvis Presley angenommen, basierend auf deren Autobiografie Priscilla. So heißt auch der Film und ist jetzt für euch auf Mubi zu streamen. War kurz im Kino. Wir hatten euch das ganze Ding schon mal versprochen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit dafür hätten und wenn er, wie gesagt, zum Streamen raus ist. Das ist jetzt der Fall, deswegen holen wir es jetzt nach. Den Film und Anna mit Sofia Coppola, mit der sie auch vor ihrem Urlaub noch gezoomt hat. Und bitte.
Magst du Elvis Presley?
Natürlich. Wer nicht?
Ich bin mit ihm befreundet. Wir sind manchmal bei ihm eingeladen. Er freut sich immer sehr über Leute, die aus der Heimat kommen.
Ja, ich hätte es, glaube ich, auch ganz gut gefunden, wenn mir mit 14 ein Freund meiner Boyband-Schwärmerei, ich sage jetzt nicht wer, das ist peinlich genug, so ein unmoralisches Angebot gemacht hätte. Hier also die Situation, dass ein junges Mädchen in einem Diner auf einer amerikanischen Militärbasis in Deutschland von einem jungen Offizier angesprochen und eingeladen wird, Elvis kennenzulernen, den King of Rock'n'Roll im Auslandseinsatz, stationiert in Wiesbaden, 1959. Taschenrechner auf. Da ist Elvis 24, Priscilla gerade mal 14. Der Beginn einer ungleichen Liebesgeschichte.
Begleite uns doch am Wochenende.
Ich müsste meine Eltern fragen.
Alles klar, gut. Na dann, bis dann.
Coppola erzählt in Priscilla anfangs so vom klassischen Teenager-Traum, mit einem Star zusammenzukommen. Im Falle von Elvis, dem größten Star seiner Zeit. Allerdings ist, den Umständen geschuldet, diese Beziehung natürlich von Anfang an in Schieflage. Er wird von der ganzen Welt angehimmelt und vergöttert. Sie ist das wohlbehütete Mädchen aus gutem Hause, das die Erlaubnis der Eltern braucht, um mit ihm auszugehen und vor allem mit ihm nach Memphis zu ziehen. Und die dann damit leben muss, dass alle Aufmerksamkeit immer und überall bei ihm liegt.
Na gut, wir müssen los, das Schillers Abschlussfeier.
Kann ich dich um was bitten? Ich habe mich gefragt, kannst du vielleicht während der Zeremonie draußen warten? Ich befürchte einfach, du würdest den Absolventinnen ansonsten die Schau stehlen.
Ja. Daran hatte ich noch überhaupt nicht gedacht. Ich komme nicht mit rein. Ich warte im Auto währenddessen. Dann ist es fast so, als wäre ich dabei.
Die Geschichte basiert auf den autobiografischen Memoiren von Priscilla Presley selbst, Elvis and Me, veröffentlicht schon 1985. Die heute 78-jährige Priscilla hat eng mit Sofia Coppola zusammengearbeitet, ihr private Einblicke gegeben, ohne sich aber zu sehr einzumischen, wie Coppola immer wieder bestätigt.
Yeah, no, it was the first time where I had to think not only about how what I wanted to express, but also, you know, feel like the responsibility to tell her story in a way that she was comfortable with. But I feel like she really gave me enough space to make my film. She really respected my work and trusted me to tell the story with sensitivity. So she was really open to answering my questions, but she never came on set and she really wanted me to make my film. But I did keep it in mind. I did feel a responsibility and I was really relieved when she saw the film and was so moved by it and told me that's what my life was like. So it was important to me that she felt that it was true to her story. She wasn't looking to make a film out of her story. I read her book and I asked her if she would consider it, and she, you know, she thought about it. She hesitated because she's you know, protective of that history, and the book was, you know, decades ago. So I was really happy that she let me tell the story.
Priscilla hat dabei, finde ich, was absolut Aktuelles. Ne? Also die Ehe ist eine perfekte Inszenierung zu einer Zeit, in der es Instagram und Co. noch gar nicht gab. Elvis macht aus seiner Frau so eine Art Accessoire, formt und gestaltet sie nach seinen Vorstellungen und Wünschen und sie scheint so ein bisschen Gast in ihrem eigenen Leben zu sein.
Schwarze Haare und deine Augen mehr geschminkt. Würden deine Augen stärker betonen.
Dabei gibt's kein eindeutiges Schwarz oder Weiß, kein Gut und kein Böse, anders als bei Baz Luhrmann noch im Jahr 2022 mit Austin Butler in der Hauptrolle. Coppola inszeniert Elvis hier nicht als genuin männliches Rockmärchen. Dabei hätte es, sagt sie selbst, noch viel dunkler sein können.
It could have been darker, but I felt like it has the light and dark enough to tell the story and I wanted her to be comfortable with it. But you could tell a darker story. But I really tried to, not to make him a villain and show it through her eyes. And that's how she remembers the story. That's how she tells the story. And I think, you know, we know the situation. And then it's just that, yeah, the idea was just to go along with her experience and through her eyes.
Es ist immer Priscillas Blick, ihre Perspektive, so eine Gratwanderung zwischen Mädchentraum und Albtraum, zwischen Emanzipationsgeschichte und Ehedrama, einen Film über das Leben im goldenen Käfig, sprichwörtlich. Und das ist ja was es bei Sofia Coppola oft gibt. Ne? Wir haben das Park Hyatt Hotel in Tokio, in Lost in Translation, das Chateau Marmont in Somewhere oder Versailles, wie in Marie Antoinette. Hier heißt der goldene Käfig einfach Graceland.
Yeah, no, I was aware of that when I read this story. I thought, oh, you know, maybe it's too similar to Marie Antoinette, and there's definitely themes that interest me and I come back to, but this one felt new and different enough to me to discover a new aspect. So there's definitely a relation. This story, I was really interested in how she drove the story, where Marie Antoinette found herself there. Priscilla's really the engine to get herself to Graceland and make, you know, she drives her story and then she leaves at the end. I was really impressed by her strength, especially for a woman at that time in the early 70s to be able to divorce a powerful man without any income of her own, and that she found that strength, where I know how difficult that was, must have been. And it was also interesting to me because it's my mother's generation, and, you know, hearing the struggles of the generation just before me and looking at how much, you know, what the roles of women at that time were like and how much it's changed and then what things haven't. And so just having it closer. So there's definitely a connection. And I do always like stories that look like, a dream on the outside, and then the reality that, you know, people in any situation have human struggles, which we can all relate to, and they become universal stories, I hope.
Gerade deswegen ergibt es mehr als Sinn, dass der Film komplett ohne Musik von Elvis auskommt, denn am Ende ist es ein starker Film über eine einsame Frau im goldenen Käfig, so ein Eintauchen in die US-amerikanische Popkultur aus weiblicher Perspektive. Ein Film eben über Priscilla, und das ist auch mit einer der Gründe, warum Sofia Coppola überhaupt mit dem Filmemachen angefangen hat.
I feel like that's what drove me to start making films, as I felt as a young person that there weren't a lot of quality films made for young people. There were kind of like these, just cheap teen comedies that weren't deep or beautiful. And so that just didn't really, I didn't see characters that I could relate to, that I felt treated, especially young women, with respect and consideration. So that was something that made me want to make films, because I wanted to see films that I, you know, connected to, and I felt like young people deserved more thoughtful films. So that really motivated me to start.
Eine Motivation, die bis heute anhält, und von mir aus kann sie sehr, sehr gerne weitermachen.
Und ihr könnt euch Priscilla angucken, wie gesagt, auf Mubi, dem Indie-Streamer, den wir zwar nicht so oft vielleicht im Programm unterkriegen, aber wenn, dann machen wir es immer wieder mal sehr gerne. Guckt euch auch da gerne mal um auf Mubi. Ist so ein bisschen das Anti-Netflix, finde ich. Und das ist ja dann zwischendurch auch mal ganz schön. Banger Blick auf die Uhr. Schaffen wir das noch? Nee, machen wir nächste Woche. Ich heb mir das auf, das, was ich da gerade streame, und rede nächste Woche euch da von die Ohren blutig. Für heute, glaube ich, ist es wirklich einfach genug gewesen. Und deshalb darf ich mich für heute von euch verabschieden. Nächste Woche bringe ich euch, wenn alles klappt, Jella Hase und Max von der Gröben mit. Es gibt was Neues aus dem Fuck You Goethe-Universum, nämlich Chantal im Märchenland. Startet nächste Woche im Kino, und ich werde bis dahin hoffentlich Jella und Max getroffen haben. Anna hat uns außerdem
kleine, schmutzige Briefe hinterlassen. Steht hier, soll ich so vorlesen? Meinetwegen. Also lasst ihr es euch gut gehen bis dahin, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch und guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.